uns, also aus der Medienwissenschaft, ist diese Vorstellung, dass Medien eben Umgebungen, technisch geprägte Umgebungen sind, die sozusagen auch eine Art von Eigenleben haben, ne? Also die auch immer stärker diesen Umweltcharakter eigentlich annehmen. Das ist für uns schon ein enorm interessanter Gesichtspunkt.
Hi, willkommen bei Ecologies, dem Podcast für Nachhaltigkeit und digitale Kultur. Die Klimakrise und die Digitalisierung, das sind die beiden großen Treiber und auch die beiden großen Herausforderungen für gesellschaftlichen Wandel. Und was die Medienwissenschaft dazu beitragen kann, über diese beiden großen Themen nachzudenken, konkreter, was die Medienökologie dazu beitragen kann, darüber habe ich mit Henning Schmidtgen von der Bauhaus-Universität Weimar gesprochen. Viel Spaß. Ja, hallo Henning, schön, dass du da bist. Du bist Professor für Medientheorie und Wissenschaftsgeschichte an der Bauhaus-Universität in Weimar. Und wir beide wollen heute über ein kleines, besonderes und auch sehr aktuelles Forschungsfeld innerhalb der Medienwissenschaften sprechen, nämlich über Medienökologie. Kannst du kurz so umreißen, warum und vielleicht auch wie beschäftigt sich Medienwissenschaften mit ökologischen Fragen?
Ja, hallo lieber Nikolas, vielen Dank für die Gelegenheit zu diesem Gespräch. Ja, Medienökologie innerhalb der Medienwissenschaft ist ein kleiner, aber wie ich finde, feiner Bereich, der anders als vielleicht die Terminologie es erwarten lässt, also anders als die Rede von Ökologie das erwarten lässt, doch eigentlich eine gewisse Tradition hat, also eigentlich schon ein bisschen älter ist. Das Konzept Medienökologie geht tatsächlich zurück in die 80er Jahre und ist besonders verbunden mit dem Namen eines heute fast vergessenen Medienwissenschaftlers, nämlich Neil Postman. Neil Postman ist Bestseller-Autor gewesen. Wir amüsieren uns zu Tode, ist irgendwo.
Genau, das kennen einige auch nicht, Medienwissenschaftler vielleicht noch, ja, eine große Kritik der Massenmedien vor allen Dingen.
Genau, das, ich glaube, so in den 90er Jahren wirklich Furore gemacht hat, als Kritik des Fernsehens, genau. Und Neil Postman hat eben seit den 80er Jahren in New York an der New York University eine Professur für Media Ecology tatsächlich gehabt.
Ah, okay.
Und das nehmen wir so ein bisschen immer als Anker, wenn es um diesen Begriff der Medienökologie geht. Was hat Postman unter Medienökologie verstanden? Naja, vielleicht nicht ganz das, was wir von heute aus erwarten würden. Für Postman ging es zunächst einmal darum, Medien selbst als Ökologien zu verstehen. Also Medien, wie bei ihm beispielsweise das Fernsehen eben, nicht nur einfach als ein Gegenüber zu verstehen, als irgendwie abgegrenzter Kasten, der da steht, sondern eben als eine ganze Umgebung eigentlich, als eine Art Umwelt, in die man sich begibt und mit der man nicht nur interagiert, sondern die einen wirklich umfasst und in die man sich quasi genau, also vollständig hereinbegibt. Man kann sich das auch natürlich am Beispiel des Kinos beispielsweise sozusagen illustrieren. Man könnte auch ans Radio denken, das einen ja auch richtig räumlich umfängt.
Ja,
und
genau.
Dieser Begriff, diese Vorstellung von Medien als Umgebung ist für Postman, glaube ich, ausschlaggebend gewesen. Er hat sich zum Teil auf McLuhan dabei bezogen. Aber, und das ist auch ganz interessant aus heutiger Sicht, er hat immer darauf bestanden, dass Medienökologie eben nicht nur einfach beschreibt, was jetzt Medien sind und wie die funktionieren, sondern für ihn ist eben besonders wichtig gewesen, tatsächlich diese Funktion der Kritik. Also für ihn ging es wirklich darum, normativ zu sagen, ist das jetzt ein Medium, das dazu beiträgt, die Aufklärung, die Bildung, die Wissenschaft voranzubringen, oder ist das etwas, was uns sozusagen daran hindert, ne, zu mündigen, aufgeklärten Bürgerinnen und Bürgern zu werden? Das ist so ein erster Anker, den man eben setzen kann, wenn es wirklich um diese Bezeichnung geht, Medienökologie. Aber im Laufe der Zeit, in den 90er, 2000er Jahren, hat es eben auch noch ganz andere Ausprägungen gegeben. Und ich nenne in dem Zusammenhang mal den Namen von Matthew Fuller, der also ein englischer Kollege, der auch noch aktiv ist, der aber sozusagen anders als Postman jetzt wegrückt von diesem normativen Verständnis und sehr stark dann diese Frage in den Vordergrund drückt, was sind das eigentlich für Umgebungen, in denen wir uns da bewegen, hat sich vor allen Dingen eben für freie Radios, für unabhängige Radios interessiert, wie Matthew Fuller, und okay, an diesem Beispiel eben versucht auch zu deklinieren, was gehört eigentlich dazu, ne? Wo fängt so ein Medium eigentlich an und wo hört das auf, also hat sich auch sehr für die Produktionsbedingungen interessiert, also gewissermaßen von den Aufnahme bis hin zum Sendeapparaten, und das ist für ihn eigentlich sozusagen das Verständnis von Ökologie dann gewesen, also sehr viel technischer geprägt und dieser normative Aspekt tritt da im Hintergrund.
Ja, interessant und unerwartet, dass man sich sozusagen aus der klassischen Ökologie, die in der Biologie verortet ist, sich den Begriff ausborgt, um damit technische Umwelten zu beschreiben. Ich denke, so für uns heute vielleicht auch ganz instruktiv, ne? Wenn wir mit Kopfhörern in der Bahn sitzen, wissen wir auch, wie das so seine eigene Umwelt um sich herum aufbaut. Oder ja, wie du sagtest, wenn wir vom Fernseher sitzen und auf dem Sofa sitzen, dann wissen wir auch, was das für neue Räume schafft und so weiter. Ja,
das ist ein bemerkenswerter Transfer von also einem Begriff, der tatsächlich natürlich aus der Biologie kommt. Können wir vielleicht auch nochmal näher erläutern, weil so rein biologisch ist er eben auch nicht.
Ja,
aber
gerne.
Dieser Begriff wird sozusagen auf technische Sachverhalte hier oder medientechnische Sachverhalte angewendet. Das ist aber auch eine Sache, die natürlich, die man bei bestimmten Firmen, Software und Computerfirmen natürlich auch mittlerweile antrifft, ne? Die ihrerseits natürlich auch gerne von Ökosystemen sprechen und wie einfach es dann ist, innerhalb bestimmter Systeme da vom Handy aus den Laptop und wer weiß wohin zu wechseln. Das ist natürlich auch eine Terminologie, die sozusagen so eine mittlerweile auch eben recht unreflektierte Verwendung findet.
Klar.
Aber es stimmt natürlich für uns, also aus der Medienwissenschaft, ist diese Vorstellung, dass Medien eben Umgebungen, technisch geprägte Umgebungen sind, die sozusagen auch eine Art von Eigenleben haben, ne? Also die auch immer stärker diesen Umweltcharakter eigentlich annehmen. Das ist für uns schon ein enorm interessanter Gesichtspunkt. Aber ich will auch hinzufügen, dass in dem Studiengang, den wir hier in Weimar dafür entwickeln, das ist sozusagen nur der eine Aspekt ist. Und der andere Aspekt, also der eine Aspekt eben Medien selber als Ökologien zu verstehen. Und der andere Aspekt, den wir versuchen einzubringen, ist aber eben tatsächlich über Ökologie zu sprechen, und zwar im biologischen Sinn.
Ja, okay.
Also Ökologie ist ja ein Begriff, der sehr viel älter ist. Das ist der Begriff der Medienökologie, der geht so in die 1860er Jahre zurück und wird von dem bemerkenswerterweise hier sozusagen ganz in der Nähe damals tätigen Biologen Ernst Haeckel in Jena geprägt. Ne? Und der bezieht sich eigentlich sozusagen auf das Zusammenleben unterschiedlicher Tierspezies in einer bestimmten abgegrenzten Gegend. So, ja, das versteht Haeckel eigentlich sozusagen unter Ökologie, also das, was wir heute vielleicht auch Ökosystem im biologischen Sinne nennen würden.
Genau.
Das Zusammenleben von unterschiedlichen Organismen auf einem begrenzten Terrain. Und wir versuchen eben auch ein Interesse dafür zu generieren, wie diese Form von Biologie, also die diesen ökologischen Gegenstand wirklich in den Vordergrund rückt, wie die ihrerseits sich auf Medien verlassen hat und immer wieder mit Medien gearbeitet hat. Nennen wir ein sehr bekanntes Beispiel, nicht aus den Zeiten von Haeckel, aber sehr viel später, die Fotos vom blauen Planeten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt von der NASA gemacht wurden und auch zirkuliert wurden, haben nachweislich dazu beigetragen, ökologisches Bewusstsein zu fördern.
Genau, können wir sogar hier nochmal nachhören, gibt es auch eine Folge dazu, zu der Blue Marble und so ein bisschen der Mini-Kulturgeschichte dahinter. Also ganz gut, dass du es nochmal sagst, das knüpft dir ganz schön an.
Genau. Sehr schön. No, und ich meine, dieser Sachverhalt, aber auch, du kannst ja auch einfach an den Sachverhalt denken, dass es keine Modellierung von Klimaentwicklung gibt ohne Computer. Genauso ein technisch-medialer Sachverhalt, der da plötzlich mitten in der Ökologie eigentlich aufbewahrt ist oder hier in der Klimaforschung aufbewahrt ist.
Ja.
Aber wir können natürlich auch an Filme denken, die unser Verständnis von Natur und was Natur ist massiv verändert haben. Jane Goodall oder so ist ja neulich gestorben, da kam mir das auch wieder in den Sinn, dass ganz tolle Filme über
Ja,
diese
genau.
Primatenforschung gibt. Es gibt wahnsinnig gute Tierfilme, ganz einfach, die unser Verständnis von Natur und Ökologie eben verbessern. Und das wollen wir eben auch sozusagen hier abdecken, nicht nur Medien als ja, technische Umgebung, sondern eben auch verstehen, wie die Ökologie selber, das Wissen der Ökologie, sich im Rekurs auf Medien, ne, durch die Benutzung bestimmter Medien eben entwickelt hat.
Genau. Vorgestellt habe ich dich schon eingangs, aber Wissensgeschichte, Wissenschaftsgeschichte ist eins deiner Forschungsfelder, deshalb eben auch immer die Frage, ne, wie kommt die Wissenschaft zu ihrem Wissen eben durch Medien, durch technische Medien, ne, oder wie prägen die auch uns als Nichtwissenschaftler, wie prägen die unser Bewusstsein, ja, der blaue Planet, genau, oder die Klimaprognosen, die wir heute mit Computermodellen erstellen können. Der Club of Rome hat, glaube ich, auch ganz stark mit Computermodellen schon gearbeitet, ne, um Prognosen zu entwickeln.
Genau, es geht um Computermodellierung, es geht natürlich um die Visualisierung von Daten, schlicht und einfach, ja.
Ja.
Club Rome hat ja viel mit Tabellen und mit Kurven gearbeitet. Heutzutage haben wir ganz andere Möglichkeiten, mit farblichen Darstellungen, mit Simulationen, mit Modellierungen zu arbeiten. Aber das Faszinierende für mich ist eigentlich, dass wenn du dir den Alexander von Humboldt eben anguckst, also neben Haeckel vielleicht der Begründer der Ökologie, also es gibt Darstellungen von Humboldt, die diesen Aspekt jetzt in letzter Zeit wirklich massiv in den Vordergrund gerückt haben. Also dass von Humboldt einer der ersten ist, die eben dieses vernetzte, sage ich jetzt mal in etwas moderner Terminologie, vernetzte Verständnis von Natur propagiert haben. Und
Ja.
interessanter ist eben von Humboldt aber auch schon jemand, der immer sagt, wir brauchen, er sagt halt nicht Medien, sondern interessanterweise sagt, wir brauchen neue Organe, um das alles wahrzunehmen. Und
Okay.
mit diesen Organen meint er einerseits, wir brauchen wissenschaftliche Instrumente. Ne? Deswegen finde ich persönlich eben diesen ganzen wissenschaftshistorischen Aspekt auch so interessant. Ja,
Ja.
von Humboldt ist nichts ohne seine Magnetnadeln, die er mit ins Gebirge nimmt und er versucht, den Erdmagnetismus zu messen, seine Bussolen, seine sogenannten. Aber von Humboldt ist eben auch jemand, der sich schon massiv für Visualisierung interessiert. Ne?
Ja,
Visualisierung
super.
der Natur, der
Total
Versuch.
interessant. Auch hier, ich meine, dazu haben wir uns noch nicht abgesprochen, aber auch dazu haben wir schon eine Ecologies-Folge zu an Alexander von Humboldts Naturgemälde. Deshalb toll, eine gute Gelegenheit, da auch nochmal reinzuhören. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz faszinierender
Ja, es gibt die
Vordenker.
Naturgemälde, also die unglaublich sind, aber er ist auch wirklich interessiert an Dioramen, also
Ja.
wir würden ja heute sagen, multimedialen oder immersiven Darstellungen von Natur. Und er sagt, dass wir aktiv sein müssen in der Entwicklung solcher, eben wie er sagt, Organe, ja, in
Ja.
der Naturerkenntnis. Ja, wir würden heute sagen Medien und ich meine, zu einem gewissen Teil versuchen wir uns jetzt in Weimar eben auf diese Tradition zu besinnen, aber das Ganze eben auch in die Gegenwart zu transferieren.
Ja, wunderbar. Das klingt total interessant. Das ist ein Studiengang, den ihr gerade entwickelt, das heißt, den man zukünftig in
Genau,
Weimar im Master studieren kann, wenn ich
er wird im
richtig
nächsten
verstanden
Jahr im Master hier zu studieren sein und ist ein englischsprachiger Masterstudiengang. Und wir möchten eben eigentlich da auch ein Stück weit natürlich einen Beitrag, also nicht nur interessante Themen sozusagen bedienen, Themen, von denen wir auch selber glauben, dass die unglaublich relevant sind und eben eigentlich nicht in den Hintergrund gerückt werden sollten, ja. Sondern wir glauben eben auch, dass wir Leute ausbilden sollten, die in der Lage sind, über diesen Zusammenhang von Medien und Ökologie eben in unterschiedlichsten Weisen eben zu reflektieren, die das kontextualisieren können, die das adressieren können, die dieses Bewusstsein dafür schärfen können. Und wir glauben, dass das in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen fruchtbar eingesetzt werden kann, nicht nur in der Wissenschaft, wo es wirklich zahlreichste Themen einfach gibt, die in diesem Sinne bearbeitet werden könnten, nee, sondern eben auch in Bildungsinstitutionen anderer Art, in Museen kann das wichtig sein, bei der Kuratierung von Ausstellungen. Es kann genauso wichtig sein in politischen Institutionen, dass eben Leute in der Lage sind, diesen Zusammenhänge eben deutlich zu machen um auch zu zeigen, also was die Voraussetzungen dafür sind, dass man Bewusstsein für diese ökologischen Fragen eben schärfen und stärken kann. Ne?
Ja, das ist ganz wichtig. Wir sprechen ja heute angesichts der Klimakrise und ihrer Dringlichkeit immer so viel über Lösungen, aber ne, Aufgabe der Wissenschaft und der Geisteswissenschaften ist es eben auch, nochmal das große Ganze zu sehen oder nochmal einen Schritt zurückzugehen, Bewusstsein zu schaffen, Kritikfähigkeit auch herzustellen. Wir haben ja gerade schon das Feld Medienwissenschaften. Wir haben auch viele Leute, die zuhören, die es nicht studiert haben oder sich vielleicht dafür interessieren. Wir haben den Medienbegriff ja schon so ein bisschen bearbeitet und ausgeweitet. Ne? Wir haben jetzt nicht bei dem angefangen, was man so landläufig unter Medien versteht, also Massenmedien wie Film, Fernsehen, das Internet, die früher mal als neue Medien bezeichnet würden. Kannst du noch mal was zum Medienbegriff sagen, mit dem die Medienwissenschaft generell und vielleicht besonders die in Weimar operiert? Was versteht die Medienwissenschaft eigentlich unter Medien?
Der klassische Begriff der Medien ist natürlich der Begriff der Massenmedien, ganz klar,
ja.
Ne, wie das eben schon angesprochen wurde. Wir alle verstehen das Fernsehen, das Radio, das Kino und eben auch heutzutage eben das Internet als Medien, typischerweise eben als Massenmedien, weil sehr lange Zeit eben auch das sozusagen das klassische Modell irgendwie für diese Medien quasi Sender- und Empfängermodell gewesen ist und in aller Regel eigentlich nur in eine Richtung gesendet wurde und entsprechend auch empfangen wurde. Das ändert sich natürlich massiv, merken wir jetzt auch gerade hier in digitalen Zeiten. Aber das ist natürlich sozusagen der Kernbegriff des Mediums, den wir sozusagen, von dem wir in gewisser Weise ausgehen alle. Aber wenn man sich die Geschichte des Medienbegriffs ankommt, woher kommt der eigentlich und was heißt der eigentlich, dann stößt man natürlich in früheren Zeiten, als es noch kein Radio und noch kein Fernsehen gab, auf ganz andere Bedeutungen. Wörtlich genommen heißt Medium ja erstmal einfach nur sowas wie Vermittler oder vielleicht auch Drittes, etwas Dazwischenstehendes. Und in früheren Zeiten gab es halt sozusagen auch Verwendung dieses Begriffes, die eben auf dieses Zwischenraumartige sehr viel stärker abgestellt haben, als wir das heute vielleicht noch tun. Ja? Und wenn man sich das anguckt, dann, ich sag mal, wenn man sozusagen da mal ins späte 18. Jahrhundert zum Beispiel zurückguckt, dann wird man feststellen, dass Medium, dass der Begriff existiert, aber dass der vollkommen anders verwendet wird und auch was vollkommen anderes bedeutet. Der Begriff ruft dann nämlich neben solche Begriffe wie Fluidum oder Äther. Und er meint eigentlich sozusagen die jeweiligen, wir würden heute sagen, Trägermedien. Damals hat man tatsächlich von Fluida gesprochen, die bestimmte Signale zu mir tragen. Also beispielsweise das Licht, das ein bestimmtes sozusagen Signal zu mir trägt. Oder das Wasser, das einen bestimmten Rohstoff zu mir trägt. Das sind alles Fluida gewesen, Medien gewesen im frühmodernen Sinn, die so adressiert wurden. Und da fängt es an, wirklich interessant zu werden, die eigentlich schon eine Art von Umwelt sozusagen Begriff transportieren.
Ja, genau. Wenn du von Wasser und Luft sprichst, dann klingt das schon mal wiederum sehr nah dran am Ökologischen auch. Ne? Da müssen wir gar nicht so lange suchen.
Wasser, Luft und Licht sind absolut klassische Medien im frühmodernen Sinn. Und wir wollen jetzt nicht ohne weiteres zu diesem Medienbegriff zurück. Aber es ist doch interessant zu sehen, dass es diese Facette und Nuance in diesem Begriff gegeben hat. Und es wird noch interessanter, wenn wir in Rechnung stellen, dass diese Fluida, dieser Äther, dieses sozusagen Mediale, im 19. Jahrhundert dann tatsächlich als Umwelt angesprochen worden ist.
Okay.
Milieu. Und das kann man auch nachzeichnen. Da gibt es auch super interessante Studien dazu, woher kommen diese Begriffe eigentlich. Ne? Also der Begriff der Umwelt, der Umgebung, des Milieus. Ne? Und da kann man sehr gut nachvollziehen, wie das eigentlich aus der Physik, wo von diesen Fluida und vom Äther die Rede war, in die Biologie angewandert ist. Ja, also bei Biologen, also bei Cuvier, aber vor allen Dingen bei Lamarck, ein Biologe des 19. Jahrhunderts, plötzlich zu einem Umweltbegriff wurden, wo einfach sozusagen darauf abgestellt wurde, dass die Umwelt gewissermaßen die Nahrung, also das Licht natürlich, das Wasser bereithält, um Organismen ihr jeweiliges Überleben zu sichern. Ja. Dann bist du plötzlich in so einem sozusagen biologisch konnotierten Umweltbegriff, der nicht mehr mit Äther und Fluidem zu tun hat, sondern sehr handfeste Nahrungs Ressourcen betrifft, der eine bestimmte Landschaft betrifft. Und dann wird dieser Begriff in der Geografie aufgegriffen und führt dann im 20. Jahrhundert dazu, dann wirklich zu spezifischen Umweltbegriffen geformt zu werden, die für unser heutiges Umweltverständnis eben auch wichtig sind. Ja. Wo dann plötzlich in den Vordergrund tritt, Lebewesen, also Tiere, aber eben auch der Mensch, definieren sich auch weite Strecken dadurch, dass sie ihre eigene Umwelt eben haben, dass sie in ganz spezifische Weise ihre Umwelt auch definieren. Ja, für uns ist nicht so wichtig, sozusagen, irgendein Brotkrümel, der für die Fliege wichtig ist. Für uns ist das Brot wichtig, das wir beim Bäcker kaufen können. Jedes Lebewesen hat eine andere Perspektive auf ihre Umwelten. Und da fängt man dann an, mit Blick auf diese Organismus-Umwelt Relation eben auch ja sowas zu umkreisen wie eine Art von Subjektivität eigentlich, ja. So würde ich das formulieren. Man
Ja,
begreift plötzlich,
interessant.
dass es nicht nur Lebewesen sind, die irgendwo in so einem Behälter unterwegs sind, sondern man versteht, dass diese Umgebung, dieser Behälter eigentlich im emphatischen Sinne eine Umwelt ist, die von diesen Organismen eben ein Stück weit mitgestaltet werden. Ja, das ist das Interessante.
Okay.
Und
Und damit einhergeht natürlich auch eine Abkehr von dieser Zentralstellung wahrscheinlich der menschlichen Perspektive auf die Welt, ne? Es gibt dann
das ist die
verschiedene
eine,
kleine
ja,
Umwelten.
absolut. Das ist die eine sozusagen Entwicklung, die damit einhergeht. Man rückt ab vom Menschen als dem ausschließlich interessanten Lebewesen. Man stellt plötzlich fest, wow, es ist super interessant zu verstehen, in welchen Umwelten sich Hunde bewegen, in welchen Umwelten sich Fische bewegen, wie die sozusagen mit diesen Umwelten interagieren und was sie aus ihnen machen. Und es wird natürlich auch interessant, in welchem Maße die jeweiligen Lebewesen imstande sind, diese Umwelten tatsächlich auch zu verändern. Also wir kommen hier wirklich weg von so einem passiv verstandenen Umwelt- oder Milieubegriff, ne, wo das wirklich nur sozusagen die Box ist, in der man sich aufhält, und wir nähern uns einem Begriff, wo die aktive Gestaltung von Umwelten zum Guten und zum Schlechten, ja, sozusagen plötzlich in den Vordergrund rückt. Ne?
Okay. Auch die Beziehungen werden andere. Du hast den Begriff der Relationalität aufgegriffen. Also Dinge interagieren miteinander oder Organismen interagieren mit ihrer
Ja.
Umwelt. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr
Ja,
sagen, was
klar.
man mit
Also,
Relationalität, was man mit diesem Begriff eigentlich anfangen kann? Das ist ja mehr als nur eine Beziehung, oder?
ja, naja, ich meine, man kann es natürlich irgendwie zunächst mal in diesem ganz klassisch ökologischen, auf Haeckel letztendlich zurückgehenden Sinn sich verdeutlichen, dass wenn in einem bestimmten Habitat oder einem bestimmten Biotop unterschiedliche Organismen miteinander interagieren, dass die sich natürlich in netzartigen Relationen zueinander verhalten. Ja, also dass da nichts wirklich unabhängig voneinander ist. Das ist, glaube ich, die Grundintuition, die es bei Haeckel gibt, aber die es auch vorher schon bei von Humboldt einfach gibt. Ne? Humboldt spricht nicht von Ökologien im Zusammenhang, aber er spricht eben von den Netzwerken der Natur. Und sein großes Streben ist ja sozusagen eine ganzheitliche Sichtweise von, also er sagt, des Kosmos letztendlich. Zu entwickeln, die genau diese Relationen abbildet. Naja, wenn wir weitergehen sozusagen also in Richtung Moderne, dann finden wir natürlich noch ganz andere Relationen. Das ist etwas, was der Wissenschaftssoziologe und Anthropologe Bruno Latour ja sehr stark gemacht hat. Wir finden plötzlich wirklich Netzwerke von Akteuren, von Aktanten, sagt er sogar manchmal, die wirklich komplex sind. Das Beispiel von Latour ist die Stadt des späten 19. Jahrhunderts, die Großstadt, die unter Hygieneproblemen leidet, wo die Cholera grassiert und in die Biologen wie Louis Pasteur, aber auch Robert Koch eben eingreifen. Durch bestimmte bauliche Maßnahmen. Ja, also Kanalisation ist das große Stichwort in dem
Genau,
Zusammenhang.
Hygiene,
Ja, und
Infrastrukturen.
dadurch, genau, dadurch die Hygienestrukturen vollkommen verändern und eben auch Wissen generiert wird über Krankheitserreger, ja, und die Tatsache, dass man die eben auch sozusagen nicht nur einfach durch Hygiene einfach vermeiden oder zumindest eindämmen kann, sondern es gibt auch plötzlich das Bewusstsein darüber, dass wir Impfungen durchführen können. Und dann wird es wirklich sozusagen zu einem sehr komplexen Netzwerk, zu einer Relationalität, die eben nicht nur auf die Stadt begrenzt ist, wo
Ja.
der Mensch natürlich vordringlich lebt, aber eben auch viele Organismen da sind, sondern eigentlich wandert das Ganze eben unter die Haut auch. Ne? Es betrifft den Menschen in seinem Inneren plötzlich und der Mensch muss entdecken, dass in seinem Inneren Bakterien, und später kommen auch Viren dazu, ne? Ab 1930 kapiert man, dass es da auch Viren gibt, dass all
Ja.
diese Wesen in den Menschen sozusagen agieren und
Ja,
eben
genau.
mit der äußeren Umwelt zusammen ein Netzwerk eigentlich bilden. Ne? Also.
Wir auch gar nicht so körperlich gar nicht so sauber abgegrenzt sind von dem, was uns umgibt, ne? Sondern auch unser Körper voller Bakterien, Mikroorganismen ist, auf Pilze angewiesen ist, ne? Von der Hefe bis zu denen, denen wir im Wald sammeln können. Ja, interessant. Das ist ja eine ganz interessante Begriffsgeschichte. Ich meine, das führt uns zu so einem Denken entlang von Komplexität, in einem Denken entlang von, du hast über Netzwerke gesprochen, ne? Das da damals entsteht, ist für uns ja heute auch wieder aktuell, wo man viel darüber spricht, was alles miteinander in welcher Weise vernetzt ist, oder wir nehmen unsere Umwelten ja heute auch so technisch wahr. Du hast dich auch viel mit Felix Guattari beschäftigt, der ein Buch geschrieben hat, Drei Ökologien. Da geht es ja um die Verbindung zwischen dem ökologischen, dem psychologischen und ja,
Ja.
ganz verschiedenen Ebenen. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Kann ich gerne machen. Ja, das ist tatsächlich ein Autor, der mir sehr am Herzen liegt. Felix Guattari, Psychoanalytiker, politischer Aktivist, auch Philosoph, bekannt eigentlich vor allen Dingen durch seine Zusammenarbeit mit Gilles Deleuze.
Genau.
Also Guattari und Deleuze haben ja in den 70er, 80er Jahren doch sehr bedeutsame philosophische Bücher zusammengeschrieben, die auch in der Medienwissenschaft, zumindest hier bei uns in Weimar, intensiv rezipiert worden sind. Aber es gibt eben auch den Guattari ohne Deleuze, sage ich jetzt mal, also den unabhängig von Deleuze agierenden Autor, eben Publizisten, auch ein Stück weit einfach Aktivisten. Und der hat eben zum Ende seiner frühzeitig durch seinen überraschenden Tod beendeten Laufbahn, 1989, war ja so um die 60 Jahre, 1989 hat er ein Buch geschrieben, Die drei Ökologien. Und das ist, das halte ich bis heute für wirklich interessant, auch für die Medienwissenschaftlerinnen und Medienwissenschaftler, die wir sind, aber eigentlich auch darüber hinaus, weil es eine nach wie vor aktuelle eigentlich Agenda skizziert, die lautet kurz gefasst folgendermaßen: Wenn wir uns wirklich dem Klimaproblem stellen wollen, wenn wir wirklich etwas gegen die Umweltverschmutzung, sage ich jetzt mal, das war damals das aktuelle Thema gewissermaßen, wenn wir da tatsächlich etwas gegen tun wollen, dann reicht es nicht, die grüne Ökologie, also die Ökologie, die sich um die Frage der Natur dreht, zu verfolgen, sondern wir brauchen, so Guattari, mindestens zwei weitere Ökologien.
Ja.
Erstens eine Ökologie des Sozialen, also des Gesellschaftlichen. Und darunter versteht er eigentlich sozusagen auf der einen Seite die alltägliche Qualität des Zusammenlebens in einer solchen Gesellschaft, aber, und das sollte man auch nicht verschweigen, es ist für ihn auch, es geht auch um massiven gesellschaftskritischen Einsatz. Guattari hat genauso wenig wie Deleuze ja, hat eigentlich zu keinem Punkt seine Bindung an ein bestimmtes Verständnis von Marxismus sozusagen aufgegeben oder hinterfragt. Er hat immer darauf insistiert, dass das der zentrale Rahmen ist, mit dem wir Gesellschaft verstehen sollten und auch können. Mal Klammer auf und Klammer zu, dass Marx heute aktuell, ich denke an so jemanden wie Kohei Saito,
Ja.
als Ökologe gelesen wird, ist natürlich super interessant in dem Zusammenhang. Klammer zu. Also, die gesellschaftliche Ökologie, die Guattari da anspricht, ist nicht nur eine Alltagssoziologie des Umgangs miteinander, sondern eben auch eigentlich eine Ökologie, die in Frage stellt, wie eine Gesellschaft sich insgesamt zu ihren Naturressourcen positioniert. Das ist die zweite Ökologie. Und die dritte, die dazukommen soll, seiner Meinung nach, er ist als Psychoanalytiker ausgebildet, er hat Zeit seines Lebens in der psychiatrischen Klinik gearbeitet. Das ist die mentale Ökologie, also eigentlich eine Ökologie des Subjekts. Und damit meint er eigentlich die Fähigkeit von Subjekten, eben Empathie zu entwickeln für den anderen. Und zwar nicht nur für den anderen als den Gleichgesinnten, sondern geradezu im Gegenteil, auch und vor allem für den anderen als den anderen wirklich, als derjenige, der nämlich anders tickt und anders funktioniert als ich, der eine andere Meinung hat. Und Guattari war der festen Überzeugung, dass es darum geht, diese Andersheit zu kultivieren, auf allen Ebenen, in allen Hinsichten, damit eben Subjektivität nicht eindimensional bleibt, sondern sich auch weiterentwickeln kann.
Okay.
Und diese
also
sowas
wie Diversität oder Vielfalt oder das Zulassen von individueller
genau.
Besonderheit.
Genau,
Auch
also
Themen, die uns heute wieder beschäftigen. Ne? Wie leben wir miteinander zusammen, auch mit Leuten, die ganz andere Meinungen, ganz andere Lebensstile haben, ja.
Genau, also es ist die Diversität ist nicht seine Terminologie, wäre nicht seine
Genau.
Terminologie, aber es geht für ihn um Vielfältigkeit, ja. Es geht für ihn um so etwas auch wie Singularität, ein ganz wichtiger Begriff bei ihm, ja. Also anzuerkennen, dass es bestimmte unhintergehbare Formen von Subjektivität auch gibt, ja, die wir nicht sozusagen jetzt weiter auflösen können in irgendetwas, sondern die einfach als Selbstaffirmation einfach auch existieren. Und was bei ihm letztendlich da im Hintergrund steht, das ist ein Klinikkollektiv, dem er eben seit den 50er Jahren angehört hat, der Klinik von Laborde in der Nähe von Blois in Frankreich, über die ich sehr, wo ich mal ein Praktikum gemacht habe in jungen Jahren, als ich noch selber in die Psychologie
Wahnsinn.
wollte,
Ja.
über die man sehr viel sagen könnte, aber für den Zweck hier sozusagen reicht es vielleicht darauf hinzuweisen, dass eben die Grundidee dieser Klinik gewesen ist, Therapie zu betreiben, aber Therapie sozusagen nicht am Subjekt sozusagen ausschließlich festzumachen und noch nicht mal vordringlich am Subjekt festzumachen, sondern eigentlich an der Klinik selbst. Die Klinik
Okay.
wurde in
Also weniger,
Laborde.
sagen wir vereinfacht für alle, also weniger am Einzelnen, sondern stärker an der Institution. Ist das korrekt?
Ja, stärker an der Institution, die Institution selber in einen offenen Raum zu verwandeln, in dem all die unterschiedlichen Subjektivitäten, die in so einer Klinik zusammenkommen, ihren Raum haben, ihre Zeit finden, um sich zu artikulieren und auch um sich wieder neu erfinden zu können. Guattari hat von der Produktion von Subjektivität gesprochen. Wäre jetzt vielleicht auch nicht mein Begriff, aber das Ziel ist eindeutig gewesen, einen Raum zu schaffen. Das ist eine Klinik auf dem Land gewesen, ohne sozusagen geschlossene Türen. Die Patienten sind alle einbezogen gewesen in den Klinikbetrieb. Das heißt, die mussten in der Verwaltung arbeiten, die mussten in der Küche arbeiten, sie durften auch den Fahrdienst machen. Könnte dir abenteuerliche Geschichten erzählen, wie man da von Patienten am Bahnhof abgeholt wird.
Ja, okay. Ja, du hast das ja sogar selber miterlebt. Man kann in diesem der Doppelbiografie als kleiner Literaturtipp von François Doss ganz schön auch darüber lesen. Daher kenne ich so ein bisschen die Geschichte von Laborde, aber ja,
Ja,
interessant.
es gibt auch großartige Filme, also kann man vielleicht auch mal an der Stelle nochmal erwähnen. Nicolas Philibert, französischer Filmemacher, hat ja vor kurzem, also vor 2, 3 Jahren, noch den Goldenen Bären bekommen hat für einen Film, auch über ein psychiatrisches Thema, war in den 90er Jahren auch in dieser Klinik. Und der Film La Moindre des Choses, Every Little Thing, ist wirklich eine ganz bemerkenswerte Studie über diese Klinik, aber eben auch über die Umwelt, die diese Klinik darstellt. Und da schließt sich vielleicht der sozusagen thematische Kreis auch, denn was diese Praxis diese Praxis, die da ausgerichtet ist, auch sowas wie eine mentale Subjektivität, ja, also die sich in dieses Gefüge der drei Ökologien so sozusagen einbringt. Und für den Klinikchef, den langjährigen sozusagen Kollegen von Guattari, den Jean Oury, war das ein alltägliches Geschäft, ja. Er hat immer gesagt, wir müssen jeden Tag gucken, dass die Institution offen bleibt, dass es nicht dazu kommt, dass eben die Rollen festgelegt sind, dass sozusagen die kleinen Fürstentümer errichtet werden, sondern hier muss jeder mit anpacken. Ja. Und auch ich, der ich damals als Psychologe dahin kam, ich habe nicht da irgendwie Therapie oder was gemacht. Ich musste die Zimmer putzen, ich musste die Leute begleiten zu irgendwelchen Erledigungen in die Stadt. Ich musste mit denen die Theaterrollen auswendig lernen, diese Dinge machen. Das war eine wirklich tolle Lektion auch in, sagen wir mal so, in der, naja, in der Materialität, um die es da geht. Ja, es geht
Ja,
nicht
genau.
um hochtrabende Begriffe, sondern es geht um mit anpacken und um wirklich konkretes Agieren in dieser Umwelt. Ja, und
Ja,
es,
neue Formen des Zusammenlebens. Ja,
es geht um, genau, ja.
das ist das Soziale und das Psychologische. Kommen wir vielleicht nochmal zum Ökologischen auch in diesen drei Ökologien. Guattari war ja selbst auch bei der Gründung, jetzt aber auf jeden Fall bei dem Voranbringen der grünen Bewegung und der grünen Partei in Frankreich auch beteiligt. Kannst du nochmal so ein bisschen näher darauf eingehen, was Guattari uns so zu den ökologischen Problemen, Herausforderungen gesagt hat, die damals in den 80ern ja auch schon durchaus wichtig waren
Ja,
und sichtbar waren.
stimmt, der Guattari war also tatsächlich so Mitte der 80er, in den späten 80er Jahren engagiert in der damals erst in Frankreich entstehenden Partei der Grünen. Er hat sich auch, glaube ich, mal versucht, irgendwo als Abgeordneter wählen zu lassen, ist aber gescheitert. Es gibt interessanterweise zu der Zeit auch Kontakte und Dialoge mit Daniel Cohn-Bendit.
Ja.
Also das ist durchaus ein sozusagen Milieu, um diesen Begriff hier aufzugreifen, hier nochmal aufzugreifen, Milieu, das sich sozusagen versteht. Aber ich glaube, dass man diese explizit grüne Ausrichtung mancher Aktivitäten von Guattari nicht überbewerten sollte. Es bleibt irgendwie eben bei dem Argument, dass die ganze Umweltfrage eigentlich eingebettet sein muss in sozusagen einen größeren Zusammenhang, der das Soziale mit betrachtet und eben auch das Subjektive mit betrachtet. Die Probleme und die sozusagen einzelnen aktuellen Fragestellungen, die er dort nennt in diesem Zusammenhang, ja, sind eben Fragestellungen aus den 80er Jahren, die vielleicht für uns jetzt nicht mehr so entscheidend, so vordergründig sind oder vielleicht auch schon viel zu selbstverständlich geworden sind. Da kann man sich auch drüber streiten. Also es geht vor allen Dingen um Umweltverschmutzung.
Ja.
Das ist für ihn ein zentrales Problem. Es geht zum Teil auch schon um die Erderwärmung, ja. Aber es ist damals auch, geht es ums Ozonloch und so. Ne? Also das ist noch eine andere Zeit, glaube ich.
Ja.
Aber das Interessante ist, dass das eben tatsächlich von vornherein im Verbund gedacht wird mit sehr vielen anderen Fragen. Und da spielen auch die damals ja auch erst aufkommenden digitalen Technologien eine Rolle. Ja, hat
Okay.
auch damals irgendwie eine Vorstellung von Datenbanken, die sich irgendwie weltweit vernetzen oder so. Ne? Also das ist 1989, wo das Internet noch nicht wirklich von aller Öffentlichkeit genutzt wurde, eine bemerkenswerte Spekulation. Der spielt eine Rolle, er versucht diese Dinge eben zusammenzudenken und seine Vision kriegt nachher den Titel der Ökosophie. Ja, also das ist
Okay.
das Zusammenspiel dieser drei Ökologien, das bezeichnen wir als Ökosophie. Da ist er natürlich nicht alleine. Ich glaube, dieser Begriff, den gibt es auch bei Arne Naess, einem dänischen
Genau, ja.
Ökologen, Philosophen, Erfinder der tiefen Ökologie und so, ja. Aber da ist er durchaus versucht, mit denen auch in Dialog zu kommen zu der Zeit.
Auf jeden Fall wichtig, weil wie du sagst, wenn wir auch die ökologischen Probleme angehen wollen, müssen wir erstmal unsere Form des Zusammenlebens überdenken, müssen wir die Psychologie, Individualität, du sagst Singularität des Einzelnen mit einbeziehen. Das ist auf jeden Fall interessant und ja auch folgerichtig, ne? Wenn man ökologisch denkt, dann heißt das eben auch die Vernetzung zwischen diesen drei Ebenen da stark zu machen und zu sehen und nicht zu sagen, ich bleibe Psychiater und beschäftige mich mit institutioneller Psychotherapie. Ja, klingt nach einem
Genau.
spannenden, guten Buch.
Ich meine, ich lese es ja viel auch mit Studierenden hier in Weimar und meine Feststellung ist eigentlich, der Text ist sperrig, man kommt doch nur schwer rein, aber die sind doch irgendwie wahnsinnig interessiert und wollen das irgendwie einfach verstehen und genauer wissen. Und auch wenn da nicht alles sich so ohne weiteres erschließt, glaube ich, ist der Text doch irgendwie wertvoll und auch zugänglich auf seine Weise.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch die Herausforderung und auch irgendwie die Freude an akademischer oder überhaupt an Lektüre von Theorie, ja, sich damit auseinanderzusetzen und auch vielleicht seinen individuellen Zugang oder seine individuelle Lesart dessen zu finden. Wenn wir vielleicht noch ein paar kleine Literaturhinweise oder Lesetipps verteilen, was betrifft so heute den Diskurs in den Medienwissenschaften? Was für Bücher sind da vielleicht interessant oder was für Ansätze gibt es da noch? Wir hatten so ein bisschen angefangen, so die Geschichte der Medienökologie in der Medienwissenschaft zu rekonstruieren. Was kann man sich noch ins Regal stellen, mal anschauen, durchblättern, wenn man da Interesse hat?
Also, was man sich natürlich angucken kann, das ist die Arbeit des sehr geschätzten Kollegen Florian Sprenger in Bochum über die Epistemologien des Umgebens. Das ist eine wirklich massive Studie über den Umweltgedanken in unterschiedlichsten Kontexten, also Kontexten der Sozial- und Geisteswissenschaften vor allen Dingen, bis hin eben zur Medienwissenschaft, der ein Stück weit auch versucht, diesen Umweltbegriff oder diese Vorstellung des Umgebens eben sozusagen in historischen Entwicklung zu verankern, 18. bis 19. Jahrhundert. Das ist sicherlich eine Empfehlung. Im deutschsprachigen Raum auch sehr viel rezipiert. Wenn es um die Frage der Ökologie und der Medienökologie geht, ist natürlich alles, was Erich Hörl gemacht hat.
Ja.
Da glaube ich, gibt es einen sehr guten Sammelband von ihm, allerdings in englischer Sprache über General Ecology, der so ein bisschen das Panorama auch auffächert, was ist da momentan unterwegs. Das wären vielleicht zwei Orientierungen. Ich würde gerne auch auf die Arbeit von Petra Löffler hinweisen, Kollegin Oldenburg, die sich wirklich sehr kluge Gedanken gemacht hat darüber, was bedeutet es eigentlich für uns Medienwissenschaftler, in solchen ökologischen Begriffen zu denken. Und eine Antwort, die sie gibt, Petra Löffler, ist eben, es bedeutet, dass wir sehr viel stärker über Praktiken nachdenken müssen.
Okay.
Verhaltensweisen, Umgehensweisen, Gebrauchsweisen von Medien. Das ist für sie sozusagen ein ganz zentraler Element dieses ökologischen Denkens. Ja. Und dann, was ich glaube, was eben auch super zugänglich ist, was interessant ist, ist eigentlich fast alles von Lucy Parikka.
A Geology of Media, eine Geologie der Medien.
Absolut. Wenn man mal irgendwie nochmal sich vor Augen führen kann, wie man am Beispiel des Smartphones eine ganze Geopolitik der seltenen Erden entfalten kann, ja, dann kann man sich den UC nochmal angucken. Das macht er wirklich ausgezeichnet, auch mit vielen Beispielen, die jetzt nicht so konventionell sind, sondern der interessiert sich auch viel für Medienkunst. Das ist super spannend und auch sehr gut geschrieben.
Super, wunderbar. Genau, darauf wollen wir am Schluss unseres Gesprächs auch nochmal so ein bisschen näher eingehen, das Theoretische, die Begriffsgeschichte, die Geschichte auch dieses Diskurses, das ist schon mal alles super interessant. Wir haben jetzt gesehen, es gibt ja schon ganz früh Vernetzungsgedanken, die heute sicherlich irgendwie zu uns sprechen. Bei Gattari gibt es schon diese Verknüpfung von sozialem, ökologischem und psychologischem, was wir heute sicherlich auch irgendwie alle nachvollziehen können. Was ist denn mit den ganz konkreten politischen Fragen, beispielsweise mit der Klimakrise? Wir haben gerade schon über Ressourcen gesprochen. Was kann man da verantworten und vielleicht auch Verhandlungsmöglichkeiten finden?
Na, ich glaube, eine sozusagen Perspektive lässt sich relativ einfach mit dem Beispiel von den Arbeiten Lucy Parikkas eben thematisieren. Ja, du kannst natürlich jedes Medium, und das haben wir ja sehr lange Zeit nicht gemacht, jedes Medium natürlich auf seine ökologische Dimension befragen, auf seine Materialität. Das haben wir sehr viel gemacht. Aber wir haben vielleicht nicht immer geguckt, zu sagen, wohin diese Materialien führen. Wir haben uns oftmals damit zufrieden gegeben, zu konstatieren, aha, um ein, was weiß ich, Computerprogramm laufen zu lassen, braucht es eben irgendwelche Chips. Das ist wichtig, das zu wissen. Wir müssen auch was über die Hardware in Erfahrung bringen. Das wird, glaube ich, alle in den 2000er Jahren spätestens gelernt, dass das wichtig ist. Aber wir haben vielleicht nicht so sehr diese Hardware dann zum Anlass genommen, zu fragen, woher kommt die eigentlich und wo führt die eigentlich hin? Ne? Und in Ergänzung zu dem, was Jussi Parikka eben mit Blick auf die seltenen Erden mal durchargumentiert hat und mit Blick auf den Computer eben durch oder Smartphones durchdekliniert hat, kann man sich das natürlich auch bei anderen Medien sozusagen vorstellen, die Frage nach der Materialität nochmal zu stellen, aber man kann eben auch mal fragen, wo landen dann eigentlich diese ganzen Gerätschaften und was passiert mit denen eigentlich nach dem Gebrauch?
Genau.
Und dann geht es plötzlich wirklich in diese ganze, ja auch nur selten in der Medienwissenschaft thematisierte Welt. Ich glaube, du bist einer der wenigen, die sich mal dafür interessiert haben. Die Welt des Mülls und
Ja.
des Elektromülls und die Frage, wo der eigentlich landet und was mit dem eigentlich gemacht wird ja, vordringlich eigentlich afrikanischen Ländern.
Ja.
Und das sind sicherlich Themen, die man eben auch aus der Perspektive der Medienökologie mit viel Gewinn sich sozusagen näher angucken kann. Ja.
Wunderbar. Ja, gibt ein schönes Buch von Jennifer Gabriss über Digital Rubbish, ne? Und da nimmt sie einen auch mit, ja, in die
Genau.
Lithiumminen und über die Müllhalden, wo der Elektroschrott landet.
Ganz
Ja.
genau.
Wunderbar. Sehr schön, Henning. Ich glaube, wir haben ein ganz großes Panorama aufgemacht an Begriffen, an Büchern, an Ideen, die uns nochmal eine ganz andere Perspektive auch auf Ökologie geben. Vielen Dank, für das nette Gespräch und ja, bis ganz bald.
Vielen Dank für die Gelegenheit, bei dir zu sein. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Wir haben in dieser Folge wirklich eine Menge Sachen angesprochen, von der Geschichte des Ökologiebegriffs, die Henning für uns rekonstruiert hat, bis hin zu technischen Umwelten, ökologischen Umwelten, die Geschichte der Medienökologie in der Medienwissenschaft. Wir haben einen großen Bogen nochmal gemacht, zu Felix Guattari und seinem Konzept der Ökosophie. Das ist natürlich eine ganze Menge. Deshalb findet ihr wie immer eine Kurzfassung unseres Gesprächs auf meinem Blog und da habe ich auch mal alle unsere Buchempfehlungen zusammengestellt, über die wir so gesprochen haben. Vielleicht sind auch einige dabei, die ihre Studienentscheidungen noch vor sich haben. Wie gesagt, nächstes Jahr gibt es auch einen Masterstudiengang zur Medienökologie an der Bauhaus-Universität Weimar. Ich selbst habe da studiert und kann das nur empfehlen. Also, wenn ihr auch dazu Fragen habt, meldet euch immer gerne. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Thank you.